Vis-à-vis.
Das Reizwort Blackout zwingt quasi die erste Frage herbei, auch wenn das nicht das Hauptthema Ihres Buches ist. Aber vor dem vergangenen Winter gab es die Befürchtung, wir könnten einen großflächigen Stromausfall erleben wegen einer instabilen Stromversorgung. Da wurden extra die Laufzeiten der verbliebenen Kernkraftwerke verlängert. Ein kleines Atomwunder gewissermaßen. Jetzt sind die aus. Gas scheinen wir inzwischen halbwegs genug zu haben. Was ist mit dem Strom?
Naja, also ich kann jetzt einfach die Zuhörer auch schon mal ein bisschen entspannen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem tatsächlichen Blackout kommt, ist tatsächlich in Deutschland im europäischen Stromnetz relativ gering. Das wird hervorragend gewartet von ein paar tausend Leuten, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Was allerdings durch den schwankenden Wind und den schwankenden Sonnenstrom und das Abschalten der Atomkraftwerke Tatsache ist, dass wir Brownouts haben. Das heißt also, wenn wir energieintensive Industrien haben und wir haben im Winter wenig Sonne, wenig Wind, dann werden die halt einfach für 1-2 Tage runtergefahren. Kontrollierter Lastabwurf nennt man das. Dadurch versucht man, das Stromnetz zu stabilisieren.
Wie viele Windräder und Solarpaneele brauchen wir denn am Ende für eine stabile Stromversorgung?
Naja, also Sie können noch so viele bauen. Also ich habe es mal durchgerechnet im Buch. Windstrom bringt pro Jahr mit 30.000 Windrädern ungefähr 100 Terawattstunden. Wir brauchen in Deutschland 600 Terawatt. Das heißt also, wir müssten versechsfachen. Aber auch das würde praktisch nichts bringen, wenn kein Wind weht. Das heißt, Sie brauchen immer sogenannte grundlastfähige Kraftwerke, also Kraftwerke, die 24 Stunden wetterunabhängig Strom liefern, wenn eben es zu so einer sogenannten Dunkelflaute kommt. Das heißt also, wir können noch so viele Solarparks und Windparks bauen. Dieses Grundlastproblem, das kriegen wir nicht weg.
Also werden wir lange, lange noch ein Backup brauchen in Form von Gas, Kohle, vielleicht Kernkraft?
Ja, ja, es wird ja immer noch von Speichersystemen geredet. Das wäre natürlich die ideale Form, wenn wir einen Energiespeicher hätten im Terawattstundenbereich. Das Problem ist, die gibt es nicht. Die größte Form von Energiespeichern sind Pumpspeicherkraftwerke. Das sind also Stauseen, große Stauseen. Da haben wir in Deutschland 36 davon. Und die liefern gerade mal, wenn die voll aufgefüllt sind, Strom, der für 40 Minuten reicht. Das heißt also, das Speicherkonzept ist noch sehr, sehr unausgegoren. Und das ist so ein bisschen der große Elefant im Raum der Energiewende.
Derzeit kann man ja sehen, wenn man sich auf einschlägigen Seiten umschaut, exportieren wir zur Mittagszeit Strom für ganz kleines Geld ins Ausland oder zahlen gar drauf, damit es abgenommen wird. Am Abend kaufen wir dann teuer im Ausland Strom ein. Volkswirtschaftlich ein bisschen irre, aber das europäische Verbundnetz funktioniert. Geht das ewig so?
Jein. Also wenn natürlich die anderen Länder den deutschen Weg mitmachen und sagen, wir schalten jetzt auch unsere Kohlekraftwerke ab oder wir schalten auch unsere Atomkraftwerke ab, dann wird das Ganze natürlich nicht funktionieren. Also die Bundesregierung lügt sich da auch so ein bisschen in die Tasche, weil sie sagen, naja, wir schalten jetzt unsere Atomkraftwerke ab. Aber Herr Habeck hat natürlich kein Problem damit, im Winter zum Beispiel den französischen oder den tschechischen Atomstrom einzukaufen. Und das brauchen wir eben noch. Und die stabilisieren letztendlich unsere Stromversorgung.
Achten wir überhaupt genügend auf Risiken und Nebenwirkungen, wenn es um die Energie- oder auch die Klimawende geht? Um Flächenverbrauch durch Windkraft zum Beispiel. Es braucht ziemlich viele Windräder, um ein Kraftwerk zu ersetzen. Aber auch um Lieferverträge mit zweifelhaften Regimes, wenn es um Wasserstoff oder Gas geht. Oder um die Arbeitsbedingungen beim Abbau von Rohstoffen in Afrika. Achten wir auf sowas?
Also mir ist diese Risikobewertung viel zu unterkomplex. Also wir konzentrieren uns in Deutschland zum einen energiepolitisch auf Wind, Sonne und ein bisschen Gas. Das heißt also, wir berauben uns eigentlich unserer Chancen, indem wir Kohle- und Kernkraftwerke nicht wollen. Das ist schon mal, wenn Sie mit einem Bankberater oder mit einem Versicherer sprechen, das ist schon mal sehr, sehr unterkomplex, wenn Sie praktisch nur noch auf 1-2 Pferde setzen. Und dann haben Sie natürlich recht, international, in dem Moment, in dem wir uns fast zu 100% nur auf Klimaschutz konzentrieren. Und viele andere Bereiche, Lieferprobleme, ökonomische Faktoren, so unter den Tisch fallen lassen, laufen wir eben Gefahr, dass wir letztendlich unsere ökonomische Zukunft verspielen. Und ich habe im Buch auch geschrieben, wir brauchen eine gute, eine ausgeglichene Balance zwischen Ökologie und Ökonomie. Und die ist mir derzeit zu sehr auf der Ökologie und die Ökonomie fällt so hinten runter.
Nun sagen aber ganz viele, all diese Probleme interessieren eben vor dem Hintergrund der drohenden Klimakatastrophe überhaupt nicht. Wir müssen CO2 vermeiden, koste es, was es wolle. Schlägt Klimaschutz jede Kosten-Nutzen-Rechnung aus dem Feld?
Nein, auf gar keinen Fall. Also wir brauchen natürlich eine starke Wirtschaft, eine funktionierende Ökonomie, um eben auch Innovationen, Technologien zu entwickeln und zu produzieren, um Klimaschutz zu betreiben. Das heißt also, aus Afrika, aus den armen Regionen, da werden keine großen Innovationen kommen. Selbst wenn da Leute da sind, die gute Ideen haben, ist Afrika viel zu arm und viel zu ökonomisch schwach, um wirklich revolutionäre Technologien zu entwickeln. Das heißt also, die Ökonomie abzuwürgen für den Klimaschutz ist letztendlich ein Bumerang.
Bei den globalen Zielen der UNO ist Klimaschutz eines von 17 definierten Zielen und es rangiert nicht vorne. Was sagen denn die Klimaforscher dazu, der Weltklimarat zum Beispiel? Wenn es 1,5 oder 2 Grad wärmer wird, sind dann nicht per se alle anderen Ziele Makulatur?
Da muss ich auch ein bisschen korrigieren. Es geistert ja immer dieses 1,5 Grad oder dieses 2 Grad Ziel rum. Wenn Sie sich die Weltklimaberichte durchlesen und wenn Sie sich mit Klimaforschern unterhalten, dann wird beim Übergang von 1,5 oder von 2 Grad nichts Spektakuläres passieren. Natürlich werden die Verhältnisse härter werden, aber es gibt in den Abschätzungen eigentlich kein globales Mad Max-Szenario, das praktisch ab einem bestimmten Temperaturkipppunkt die Welt untergeht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und wenn Sie sich mit den Klimaforschern unter vier Augen unterhalten, dann sagen die natürlich, ne, klar, wir werden diese Ziele reißen. Schon allein deswegen, weil große Schwellen- und Entwicklungsländer wie China, wie Pakistan, wie Indien jetzt gerade Wohlstand aufbauen plus Bevölkerungswachstum. Das heißt also, es ist sehr, sehr utopisch, dass wir diese Ziele überhaupt erreichen.
Vis-à-vis im Gespräch mit Vince Ebert, Kabarettist und Autor des Buches Lichtblick statt Blackout und, das wird vielleicht nicht jeder wissen, Diplomphysiker. Sie haben es ja gut, in physikalischen Zusammenhängen haben Sie den meisten was voraus. Sollten wir uns alle ein bisschen mehr damit beschäftigen, was physikalisch möglich ist, statt wie wir es politisch gerne hätten?
Das wäre natürlich schön, dass die Leute ein bisschen mehr über physikalische, technische Zusammenhänge wissen, aber gleichzeitig auch über ökonomische Zusammenhänge. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, nicht alles, was technisch möglich ist, was wissenschaftlich möglich ist, wenn Sie jetzt die Energiewende angucken, ist auch zum Beispiel rentabel, lohnt sich überhaupt. Es gibt da eine Vielzahl von Dingen, die wir berücksichtigen müssen. Und dieser generalistische Blick auf die Sache, der fehlt mir gerade in Deutschland so ein bisschen.
Kommen wir endlich zum Lichtblick, den Ihr Buch im Buchtitel ja auch verspricht. Es gibt Hoffnung für den Planeten und vor allem die Menschen, obwohl es wohl nicht gelingen wird, die CO2-Zunahme und damit die Erderwärmung schnell zu stoppen?
Also uns bleibt nichts anderes übrig, als uns anzupassen. Das stört mich zum Beispiel auch, dass sehr viele Anpassungen als so eine verkappte Klimaleugnung sehen. Wenn man sagt, wir müssen uns an die Verhältnisse anpassen, wir können diese Sache nicht groß aufhalten, dann gilt man immer so als Klimaleugner. Das ist ein totaler Quatsch. Natürlich weiß ich, dass eine Erderwärmung große Probleme verursacht, aber der Mensch ist innovativ und erfindungsreich und wir haben es schon immer geschafft, in der Geschichte der Menschheit Technologien zu entwickeln, um uns an schwierige Verhältnisse anzupassen. Und das ist eben auch mein Credo. Wir müssen technologieoffener sein, wir müssen den kreativen Köpfen Raum lassen. Und das passiert in Deutschland überhaupt nicht. Die Politik schränkt ganz, ganz viele Dinge komplett ein. Und aus der Geschichte der Innovationen ist eigentlich immer bekannt, dass die revolutionären Durchbrüche oftmals aus Bereichen kamen, die man am Anfang nie auf dem Schirm hatte. Und deswegen müssen wir eigentlich unseren Blick erweitern.
Politik schränkt viel ein. Das ist ein Stichwort, ein gutes, was Planwirtschaft, was staatliche Eingriffe angeht, bin ich ziemlich skeptisch. Ich bin in der DDR groß geworden. Muss trotzdem der Kapitalismus weg, weil er die Menschen ausbeutet, die Ressourcen verfeuert und die Umwelt vergiftet? Muss der überwunden werden? Wodurch auch immer dieses Mal?
Naja, wenn Sie sich angucken, wie beim Mauerfall die ökologischen Verhältnisse im Sozialismus ausgesehen haben und im Westen, dann ist es ja eigentlich so gewesen, dass der Westen zu diesem Zeitpunkt viel sauberer war. Und wenn Sie vergleichen, die wirtschaftlich freisten Länder vergleichen mit Umweltstandards in den jeweiligen Ländern, dann sieht man, dass wirtschaftliche Freiheit immer mit hohen Umweltstandards korreliert ist. Das heißt also, für mich ist Kapitalismus nicht das Problem, sondern eigentlich die Lösung.
Im Streit um die richtige Klimastrategie scheint es wechselseitig, wenn man auf die einzelnen Lager guckt, entweder Klimaleugner zu geben, Sie haben es schon kurz angerissen, oder auf der anderen Seite Ökodiktatoren, die die Freiheit einschränken wollen. So scheint es. Erinnert mich fatal an Corona-Diskussionen. Kann ich selber irgendwie prüfen, ob ich in Debatten noch zuhören kann, andere Argumente aufnehmen oder ob ich im Gegenteil einer felsenfesten Überzeugung bin, die durch keinen Fakt zu erschüttern ist?
Also ich glaube, das Schlimmste ist, was wir machen können, die andere Seite moralisch abzuwerten. Natürlich gibt es irgendwelche Klimaleugner und es gibt auch irgendwelche Öko-Fundamentalisten, die gibt es natürlich, aber ich glaube, das ist der geringste Teil. Die allermeisten Menschen sind durchaus für rationale Argumente offen. Wir sind durchaus bereit abzuwägen. Der Zeitgeist derzeit ist, wenn sie irgendwas sagen, versucht das Gegenüber sie sofort in eine extreme andere Richtung oder in die Gegenrichtung einzuordnen. Und das ist fatal. Das ist auch irgendwie ein großes Plädoyer. Wir müssen zurück zu mehr Pragmatismus und Rationalität und eben nicht in moralische Wertung des anderen in so ideologischen Graben kämpfen.
Der Club of Rome hat vor gut 50 Jahren das Ende aller Ressourcen bis zum Jahr 2000 vorausgesagt. Knapp daneben kann bekanntlich passieren bei Prognosen. Prinzipiell gilt sein Wort aber immer noch sehr viel. Auch andere Wissenschaftler plädieren für möglichst drastische Warnungen. Demnächst kommt ein Buch raus, 2,8 Grad, Endspiel der Menschheit. So drastische Warnungen sollen die Menschen zum klimagerechten Handeln animieren, heißt es. Sie sind da nicht so recht dabei, warum nicht?
Die Menschen in Angst und Panik zu versetzen, löst ja auch kein Problem. Wenn Sie Menschen in Angst und Panik versetzen, dann wird das Reptilienhirn aktiv. Das heißt, die Großhirnrinde, das logische Denken wird eigentlich ausgeblendet. Das ist das eine. Zum anderen ist es ja auch kein konstruktiver Zugang zu den Dingen. Wir können es vielleicht uns in einem reichen Land leisten, zu reduzieren, zu verzichten. Und vielleicht müssen wir das ja auch. Aber stellen Sie sich einen Bauern in China vor oder einen Fahrradkurier in Indien, der jetzt zum ersten Mal sich ein bisschen was leisten kann. In den nächsten 10 Jahren werden 200 Millionen Menschen erstmals Zugang zu einem Stromnetz erhalten. Und die wollen natürlich Energie verbrauchen, die wollen konsumieren. Das heißt, sich da zu verschließen und zu sagen, die müssen jetzt auch arm bleiben, die müssen genauso wenig verbrauchen, wie sie jetzt auch schon die letzten Jahrzehnte verbraucht hat, das ist vollkommen naiv und das löst einfach auch kein Problem.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.